Clara, du hast schon Fischfangerfahrung, oder? Erzähl mal.
Meine erste Fischfangerfahrung, ich sitze an einem See mit einer selbstgebastelten Angel. Es regnet, ich sitze dort Stunden. Es ist früh morgens an einem Steg, nichts beißt an. Irgendwann habe ich etwas Schweres, ich ziehe die Angel raus. Was hängt da? Eine Seealge.
Das hört sich jetzt fast so an, als hätten wir das abgesprochen, aber es ist dir wirklich so passiert, ne? Wir reden heute über den großen Fischfang in Lukas 5. Ich erzähle mal die Geschichte kurz. Also Jesus ist unterwegs schon ein bisschen, die Leute haben von ihm schon gehört und jetzt ist die Situation, dass er am See Genezareth ist. Neben dem See Genezareth sitzen müde Fischer, die haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen, so wie du auf deinem Steg. Und jetzt putzen sie die Netze und sind wahrscheinlich froh, dass sie bald ins Bett können. Und dann kommt da Jesus und im Schlepptau eine riesen Crowd von Leuten, die ihm hinterherrennen, weil sie ihn so interessant finden und jetzt gerne von ihm hören möchten über das Wort Gottes, was auch immer das ist. Wir werden darüber reden. Und Jesus, also ich würde deuten, dem ist fast ein bisschen viel. Der guckt, wo er ein bisschen Abstand gewinnen kann zu dieser Volksmenge und sieht die Boote und die Fischer und fragt den einen, nämlich Simon Petrus, kannst du mich da mit dem einen Boot rausfahren? Der sagt, ja, fährt ihn raus und die Leute kommen so ans Ufer und er lehrt vom Boot aus, wie auch immer wir uns das akustisch vorstellen, das Wort Gottes erzählt den Leuten und die hören zu. Die sind extra gekommen, um das zu hören. Und irgendwann ist er fertig damit und dann, Szenenwechsel kurz, holt er die Fischer ran und sagt, so, ihr fahrt jetzt mal raus, da wo der See am tiefsten ist, werft eure Netze nochmal aus und ihr werdet sehen, sie werden voll werden. Petrus, der ist, wir stellen uns ganz kurz vor, wie das ist, wenn man die ganze Nacht geangelt hat und nichts gefangen hat und jetzt eigentlich kurz vor Feierabend ist und jetzt kommt Jesus und sagt, bitteschön nochmal rausfahren. Der ist nicht so begeistert, sagt, naja, also wir haben die ganze Nacht nichts gefischt, aber wenn du das sagst, dann machen wir das. Sie fahren also raus an die tiefste Stelle und Wunder, oh Wunder, die Netze sind derartig voll, dass sie fast gar nicht mehr damit klarkommen und sie die anderen noch rufen müssen, damit die helfen, diese ganzen Fische und Netze ins Boot und an Land zu bringen. Und als sie das dann sehen, da überkommt es den Simon Petrus und der merkt richtig, oh okay, da habe ich ihn wohl falsch eingeschätzt. Da habe ich gedacht, dass dieser Gottmensch das nicht vollbringen kann, aber er konnte es. Und er sagt, ich bin ein sündiger Mensch, bitte, du, ich habe es nicht verdient, dass du bei mir bist, halte Abstand. Und Jesus, der geht da gar nicht drauf ein. Der sagt einfach, ab jetzt wirst du Menschen fangen und macht offensichtlich nur in einem Satz ihm so viel Motivation und den anderen auch, dass sie die ganze Zuwendung Gottes darin erfahren und dann alles fallen lassen und Jesus nachfolgen.
Das war eine Zusammenfassung aus Lukas. Das kann natürlich auch noch in den anderen Evangelien nachgelesen werden. Du hast hier eben betont Gottes Wort. Was bedeutet das? Wir haben den Text vor uns, den schauen wir uns als Text an. Du betonst hier Gottes Wort. Welche Bedeutung hat das?
Es ist so ein bisschen wie so ein leerer Begriff eigentlich, ne? Das Wort Gottes. Was würdest du denn sagen, was es ist?
Ich würde sagen, im ersten Moment, das ist etwas, okay, leer. Also entweder es ist leer, weil ich sage, ich kann damit nichts anfangen, weil was ist Gott und wieso gibt es das Wort Gottes? Oder es ist etwas, das ich nicht greifen kann oder das nicht einfach so verstanden werden kann, wie es dort steht.
Die Situation da ist ja, dass die Leute, also offensichtlich hat er so viel Inhalt schon geboten in dem, was er vorher gemacht hat, dass die Leute auf ihn aufmerksam geworden sind und er so gut erzählt und das, worüber er erzählt, so interessant ist, dass sie ihm nachfolgen. Und jetzt sind wir auf der Textebene, gibt uns der Text den Hinweis, sie kommen und er lehrt sie das Wort Gottes. Er sagt uns nicht, was das heißt, der Text. Er geht auch gar nicht ins Detail, sagt nicht, redet über, wie man sich richtig verhält oder was Gott eigentlich macht oder wie er ist, sondern der Text gibt nur diese Chiffre. Ich würde das so verstehen, dass man mit dieser Geschichte nicht klären kann, was das Wort Gottes ist, sondern eigentlich hier eher ein Setting dafür gegeben wird, was es bewirkt. Und wie andere Leute das verstehen und auch ein bisschen, wie es vermittelt wird, also wie das Setting so ist. Es gibt auch andere, aber dieses ist das eine. Und gleichzeitig ist es ein Hinweis darauf, das genau nachzufragen. Also wer ist eigentlich Gott? Und wie spricht der? Was spricht der? Was sagt er uns? Und damit sind wir dann wieder im ganzen Evangelium. Also wie so eine Dauerschleife an Auseinandersetzung. Also diese Geschichte befasst sich jetzt mit einer Sache, aber sie klärt nicht im Ganzen, wie Christus oder alles, was er sagt, zu verstehen ist. Da müssten wir dann nochmal quasi wie reinzoomen an Stellen, wo er sehr viel genauer sagt, was das Wort Gottes eigentlich ist oder wer Gott für ihn ist und was der sagt und macht und tut.
Festzuhalten hier ist, dass die Jünger Jesus folgen und nicht andersrum. Ich habe die Geschichte, als ich die das erste Mal jetzt gelesen habe, schnell gelesen. Also man liest erstmal und dann dachte ich mir, okay, ist jetzt das Wort Gottes, das habe ich ja gelesen am Anfang, bedeutet das jetzt, dieser Fischfang ist das Wort Gottes, dass so etwas Extremes passiert. Das ist natürlich, wenn ich das direkt gleichsetze, hat das so einen Beigeschmack von, ach, das ist irgendwie zu einfach. Und wenn es so ausgelegt werden soll, dann spricht es mich nicht so an. Wenn man jetzt aber sagt, okay, das ist das Wort Gottes, wir wissen nicht genau, was das bedeutet. Und du meintest ja auch, es gibt auch einen Bruch in dieser Geschichte. Jetzt die Frage, ist hier der Bruch in der Geschichte zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil, wo die ersten Jünger dann später fischen gehen?
Ja, es ist keine klare Bruchlinie, aber es sind ja zwei verschiedene Sachen nebeneinander gestellt. Also die Situation, dass uns erzählt wird, eine große Volksmenge möchte seine Reden über das Wort Gottes hören. Und dann diese Versinnbildlichung dessen, was das dann an Wirkung haben kann. Also ich glaube schon, dass diese Erzählung über den Fischfang schon demonstrieren soll, wie das Wort Gottes dann wirkt und was es bewirkt. Das glaube ich schon. Nämlich, wenn man darauf vertraut, jetzt mal ganz salopp gesprochen, wenn man darauf vertraut, wenn man dem Wort Gottes oder dem, was Jesus über das Wort Gottes sagt, folgt und wie es sich in ihm offenbart und so, dann gibt es eine Vermehrung von Sachen, von Dingen, die man gar nicht auf dem Schirm hat, von Inspirationen, von was auch immer, Lebenserfahrungen, die so sind, dass wir sie mit unserem Verstehen, und wir sind ja alle eigentlich eher Petrus, nicht mehr greifen und nicht mehr fassen können. Der Bruch ist darin, dass er jetzt nicht sagt, sowohl der Autor oder dass der Text nicht sagt, das bedeutet das, sondern es sind diese beiden Szenen nebeneinander gestellt und wir als Leserinnen sind dazu aufgefordert, das zu deuten.
Es ist ja so, dass diese Personen Jesus dann folgen, so sagt es der Text. Hier wird gesagt, dass sie alles quasi stehen und liegen lassen und gehen. Ist natürlich auch die Frage, welches Leben lassen die denn eigentlich zurück? Waren die arme Leute oder nicht? Vielleicht ja eher nicht. Aber vielleicht ist es hier auch eben ein Sinnbild einfach. Vielleicht sind die auch nicht innerhalb weniger Minuten mit ihm gezogen. Ich würde jetzt gerne nochmal darüber sprechen, welches Sinnbild ist denn genau in dieser Geschichte zu finden?
Also ich glaube, wir sollten schon wirklich bei denen bleiben, weil was interessieren uns irgendwelche Fischer, die vor 2000 Jahren in irgendeinem See saßen und dann plötzlich irgendeinem Typen mit Sandalen gefolgt sind. So stellen wir uns Jesus ja manchmal vor. Sondern es ist ja für uns relevant. Also wir lesen ja die Texte oder ich lese die Texte mit der Frage, wie kann ich denn eigentlich nachfolgen? Was bedeutet das für mich? Also ich lasse ja nicht alles stehen und liegen. Ich treffe den auch nicht am See Genezareth. Ich bin sowieso selten am See Genezareth und kehre jetzt irgendwie literally mein ganzes Leben um und lasse alles fallen und hinter mir. Also manche machen das, ne? Das sind dann so Aussteigergeschichten, dass sie plötzlich so von heute auf morgen das komplette Leben umdrehen. Das gibt es ja in allen Religionen und auch in allen Nicht-Religionen, diesen Zustand. Den kann man hier rauslesen, ja? Dass man sagt, das sind religiöse Fanatiker, die einfach alles stehen und liegen lassen, weil sie jetzt dem Guru, der sagt, wie es geht, folgen. Wir wissen ja gar nicht so genau, was dann passiert. Das wird ja auch über die Jünger immer nur so in Etappen mal was erzählt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, also ich nehme das jetzt mal als Sinnbild dafür, wie, wem oder was folge ich eigentlich? Oder was zieht mich so sehr hin, dass ich mein Leben, meine Lebensbezüge, das, wo ich mich gut drin auskenne, beruflich oder privat, dass es derartig in Frage gestellt wird, vielleicht auch im positiven Sinne, dass ich plötzlich eine Energie spüre, die mir sagt, ich kann auch manche Sachen einfach jetzt los und fallen lassen und mich in eine andere Richtung bewegen. Und da so dieser Grundstruktur zu folgen, also wenn ich mich frage, was ist denn das Wort Gottes, ja, dann muss ich mich damit befassen. Und jetzt für mich persönlich ist das, was Jesus sagt, durchs ganze Evangelium durch, aber auch die biblischen Texte an verschiedenen Stellen so, dass ich an den Punkt gekommen bin zu sagen, das bewegt und beschäftigt mich so, dass es Auswirkungen auf mein Leben hat. Das kann man im Detail ja nochmal durchexerzieren, was es heißt. Für mich als Pfarrerin würde das jetzt heißen, ich versuche die Grundbewegung des Evangeliums, dessen, was er dann über Gott sagt, die Situation irgendwie so nachzuvollziehen, dass sie mit mir plötzlich was zu tun haben und mich zu etwas bringen. Also wir können ja nochmal an eine andere Stelle gehen. Dieser Zustand, dass man irgendwo müde am Strand hockt, jetzt mal im übertragenen Sinne, so wie die noch nicht jünger Fischer da an der Stelle. Also, dass man alles gegeben hat. Die kennen sich ja beruflich aus, denen muss man ja nichts vormachen. Die sind durch und durch Fischer, die kennen sich mit Netzen aus, die kennen sich mit Schiffen aus, die kennen sich mit allem aus, viel besser auch wahrscheinlich als Jesus. Das heißt, Jesus ist nicht der bessere Fischer, sondern der bringt die dazu, dass sie diesen Zustand, wo sie alles gegeben haben und jetzt da sitzen und denken, scheiße, es ist einfach nichts geworden, wir sind erfolglos und sitzen hier, dass sie in dieser Situation nochmal in Bewegung kommen. Und das könnte man sich ja fragen, was sind Situationen in meinem Leben, in denen das so ist. So, und jetzt unabhängig von, also christlich gesprochen wäre eben die Frage, was sagt denn das Wort Gottes, das mich dann dazu bringt, in dieser Situation umzudenken? Aber profan gesprochen wäre es die Frage, was treibt mich eigentlich an? Also was bringt mich dazu, dass ich da jetzt depressiv hocke und plötzlich nicht mehr also erfolglos bin, obwohl ich alles gegeben habe, gut ausgebildet bin und alles getan habe? Was bringt mich dann dazu, nochmal auf den See zu fahren? Was bringt mich dazu, nochmal zu versuchen und nochmal vielleicht auch dieselbe Sache nochmal zu machen und dann plötzlich zu merken, wenn ich dem Leben vertraue, jetzt mal als Chiffre für Gott, dann ist es doch manchmal auch so, dass es dann ein Übermaß an Erfolg gibt, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Und Erfolg muss jetzt nicht im kapitalistischen Sinn höher, schneller, weiter, viel sein. Das ist jetzt hier das Bild, ne? Aber das könnte ja zum Beispiel auch sein, dass ich mich von einer toxischen Beziehung, die mich ein ganzes Leben lang genervt hat, dass ich plötzlich merke, ich lasse mich von der Energie nicht mehr leiten. Ich lasse jetzt, so wie die Jünger, alles fallen, die Netze, alles, was dazu gehört. Steig aus und dem folge dem nach.
Diese Situation, die gibt es ja auch sehr viel im Studienalltag. Alle Studierenden kennen das. Zum Beispiel hat man super lang an einem Abschlussfilm oder sonst etwas gearbeitet, hat alles gegeben. Es gibt einfach Dinge, die manchmal nicht so ausgezahlt werden, aber immer wieder muss man eine Motivation finden, einen Antrieb finden, weiterzumachen oder sich von Altem auch nicht für das Nächste zurückhalten lassen, also auch nicht davon hemmen lassen. Ich kenne das, dass es dann zum Beispiel können es Menschen von ganz außen sein, die nichts damit zu tun haben, die einem die Kraft tatsächlich geben, zum Beispiel für eine Prüfung nochmal zu lernen. Ich weiß, dass ich im Abitur in eine Nachprüfung musste. Ich fand es ganz schlimm. Ich hatte aber einen geheimen Brief bei mir zu Hause und ich wusste nicht, wer das geschrieben hat. Und die Person hat mir geschrieben, ich bin eine Zeitreisende und ich habe gesehen, dass du das geschafft hast. Und ich wusste bis zum Ende nicht, wer das geschrieben hat, bis ich dann aus meiner Nachprüfung rauskam und meine beste Freundin stand auf dem Schulhof mit einer Blume. Und das war für mich auf jeden Fall, was mich jetzt hier daran erinnert, das war ein Moment des Aufgebens, der dann aber durch etwas Externes, da muss man ja noch, ich glaube 4 Wochen muss man dann nochmal lernen, funktioniert hat.
Genau, und das ist auch ein Punkt, wo wir sehen können, was Texte, wozu die in der Lage sind. Ob wir jetzt glauben oder nicht oder noch nicht oder nicht mehr. Das ist auch das Starke an dem Text. Sie bringen durch die Weise, wie sie erzählt werden, durch die Weise, wie das ganze Setting beschrieben ist, haben sie das Potenzial, uns in Berührung zu bringen und zu reflektieren, genau solche Erfahrungen. Und dann eben einen Schritt weiter zu gehen, das wäre das Religiöse daran und zu sagen, es lohnt sich eben auch systematisch zu gucken, was sagt er denn dazu? und zwar immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven. Und eigentlich dieser Kraft, die du jetzt in deiner Freundin als Person hattest, die auch in dieser Chiffre Gott als Gegenüber plötzlich zu haben, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Das macht die Geschichte aber erstmal selber nicht. Die erzählt das erstmal nur. Und es ist viel Deutung dann drin.
Man muss sich also richtig in den Text einfinden und diese Geschichte als Text betrachten, um da ein etwas Nachhaltiges drin zu entdecken. Weil wenn man es jetzt schnell lesen würde, könnte man ja einfach, das war magisch oder ähnliches. Und dann hat es aber nicht die Komponente von der Kraft oder dem Vertrauen ins Leben. Weil es gibt, denke ich, alle Menschen kennen diese Situation, dass man verzweifelt ist. Man hat alles getan, es ist auch nicht, man konnte Dinge vielleicht, aber man kann sie nicht mehr, weil das Leben gerade so schwer ist. Und dass man dann diesen Mut zum Leben weiterhin hat, um dann einfach die Dinge zu schaffen.
Ja. Ein Vorwurf ans Christentum oder auch an diese Texte ist ja, ist es denn wirklich passiert? Also wie geht es denn? Ist tatsächlich diese Frage eine metaphysische Frage? Also wie ist es denn möglich, dass der Wunder tut? Und wenn man, das ist eine Genrefrage. Also, und genau an der Stelle ist es eben wichtig, auch genau den Text, in den Text reinzugehen und auch ernst zu nehmen, welche Marke er selber setzt. Er sagt nicht, ich bin ein Bericht darüber, wie es damals am See Genezareth gewesen ist. Und deswegen ist eure Aufgabe als Leserin jetzt rauszufinden, ob es denn wirklich möglich ist. Das macht der Text eigentlich von sich aus nicht, sondern der erzählt eine Geschichte. Und das heißt, wir sind im Genre Geschichte. Wenn wir Harry Potter hören oder lesen, dann fragt ja keine Sau, ob die das wirklich können. Wir gehen in das Buch rein und es ist vollkommen klar, dass Hexen Hexen können. Es fragt niemand bei Harry Potter, ist es denn wirklich möglich? Weil wir ja sozusagen wissen, es ist Fiktion. Hier ist so ein bisschen dieses Gefühl, ja, aber wenn wir Jesus ja als was haben, was wir sozusagen, zu dem wir ein lebendiges Verhältnis haben, dann muss es doch alles auch so realistisch sein, dass wir es im wissenschaftlichen Sinne nachprüfen können. Und das ist nicht der Fall, weil sozusagen die religiöse Weise oder überhaupt jetzt die Weise, sich einem Text zu nähern, auch sein kann. Wir nehmen den Text als solchen erstmal wahr, als Geschichte und versuchen ihn zu deuten. Das ist sozusagen wie eine wissenschaftliche Methode, ja. Aber sie läuft eigentlich in einem anderen Axiombereich. In Mathematik, das wäre eine Weise, die Welt zu sehen, die beruht aber auf einem bestimmten System, auf Axiomen, die man grundsätzlich voraussetzen muss, damit man in dieser Logik sein kann. Und die religiöse Sprache oder die religiöse Auslegungsweise, würde ich sagen, hat als Axiome erstmal, dass sie den Text als etwas nimmt, das vielleicht auch über etwas spricht, was wir eben nicht wissenschaftlich nachweisen können. Phänomene, die dann aber nicht weniger wahr sind. Deswegen, ja. Ich glaube, wir hatten das schon mal, ist ja auch egal. Aber diese Idee zu sagen, ein Mythos ist etwas, was nie passiert ist und trotzdem immer war. Und die Geschichten daraufhin zu befragen und im selben Atemzug gleichzeitig unsere Geschichten daraufhin zu befragen. Also in unserer eigenen Biografie, in unserem eigenen Leben, in unserer Gegenwart, plötzlich eine Idee von Leben und uns zu kriegen, die wir ohne die Inspiration der Texte so nicht hätten.
Was ist denn jetzt mit Menschen, die keine Christen sind, die nicht an einen Gott glauben? Wieso ist diese Geschichte für die interessant?
Das kann ich überhaupt nicht beantworten. Sag du doch mal.
Ach ja. Also, an der Geschichte spannend ist, dass einmal wieder deutlich wird, man kann Bibeltexten eine zweite Chance geben und dass man dann hier schon feststellen kann, dass die Bibel vielleicht ein Buch ist, in dem einfach Geschichten des Lebens stehen und dass es gar nicht darum geht, ob man daran jetzt glaubt, sondern was man vielleicht auch auf seinen eigenen Alltag beziehen kann, ohne dass man jetzt sich davon missioniert fühlen muss, weil, wie auch gerade in unserem Gespräch deutlich wurde, es gibt ja Situationen, die an die Auslegung dieser Geschichte erinnern, wo jetzt zum Beispiel eine Freundin involviert ist, sagt man ja jetzt nicht, ach, die war jetzt plötzlich Jesus oder so.
Ja, und du hättest mir die Geschichte ja auch niemals erzählt, wenn wir den Text nicht zusammen besprochen hätten. Also das ist auch, für mich ist es ein Plädoyer für die Weite und Tiefe und Breite und Komplexität, die sich auftun kann, wenn ich mich mit etwas befasse, was mir vielleicht auch erstmal ganz fern und fremd ist. Und die Idee daran zu sagen, dem eine zweite Chance zu geben, ist ja, dass die Bibel dadurch, dass sie eben so eingebettet ist in diese ganze christliche Tradition mit allen Kirchen und was es da alles gibt, eigentlich ein bisschen für viele wie in so einer verstaubten Vitrine steht, wie die Kronjuwelen der Queen, die man irgendwie so angucken kann, die aber schwer abgesichert sind und man die mit einem selber nichts zu tun hat, haben so richtig. Und da zu sagen, doch, das ist ein Buch und das können wir aus dem Regal holen, da können wir reingucken. Und dann tut sich, wenn wir es ernst nehmen und die Texte dann auch nochmal zu Wort kommen lassen, tut sich etwas auf, was man so von außen, wenn man sich das Cover anguckt, egal ob es pink oder schwarz oder wie auch immer ist, erstmal so nicht sehen kann.
Deswegen eine Einladung. Für mich, meine Geschichte, die kam mir wirklich in diesem Moment in den Sinn. Es ist eine Geschichte, die mir sehr viel Kraft gegeben hat in meinem Leben. Und diese Geschichte, die ersten Jünger, haben mich tatsächlich daran erinnert.
Na, wenn das kein Schlusswort ist. Clara, mach's gut. Tschüss, ihr Lieben.
Tschüss.